Wir haben gefühlt eine weite Reise vor uns. Wenn Sie eine Bibel dabei haben oder das Ganze elektronisch bewältigen möchten, dann dürfen Sie die jetzt aufschlagen auf der allerersten Seite, 1. Mose 1. Da hat man wirklich einen weiten Weg vor. 1. Mose 1, ab Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Bitte gehen Sie auf die letzte Seite Ihrer Bibel, Offenbarung 22. Dort heißt es zu Beginn dieses Kapitels, Offenbarung 22, ab Vers 1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedarf nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden heute nicht alles betrachten, was zwischen diesen beiden Versen steht, aber wir erleben einen Gott, der Licht schafft. Einige von uns sitzen heute Morgen genau in diesem Lichtstrahl, das sind die Auserwählten unter uns. Ob sie es genießen, ich will es mal annehmen, es tut uns gut. Und wir hören von Gott selber in Jesaja 45, ich bin es, der das Licht geschaffen hat. Der das Licht und die Finsternis geschaffen hat, der das Gute hervorbringt und auch das Böse. Aber Gott regiert in seinem Schöpferhandeln. Ich schaffe das Licht. Und wir lesen es im 1. Johannesbrief, was ja dann auch vertont worden ist. Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm, kein Wechsel von Schatten und Licht. Gott will, dass wir in seinem Licht leben. Gott ist Licht. Also er erschafft das Licht und er ist Licht in sich selbst, keine Finsternis in ihm. Und Gott hatte den Wunsch und das Ziel, dass wir als seine Geschöpfe vor seinem Angesicht leben sollten, dass wir in diesem Licht leben sollten, dass wir in diesem Licht uns freuen sollten, ohne Angst Gemeinschaft mit Gott haben sollten. Das war sein Wunsch. Der ist abends im Garten spazieren gegangen mit Adam und Eva, hat sich mit ihnen ausgetauscht. Sie hatten keine Angst vor diesem Gott. Mit Gott spazieren gehen, sein Angesicht schauen, das war sein Wunsch. Und wir sehen es ja auch in Offenbarung 22. Es ist nicht nur sein Wunsch, sondern es ist auch sein Ziel für die Zukunft, dass wir wieder leben vor dem Angesicht Gottes, dass wir vor Gott, vor dem Thron Gottes und vor dem Thron des Lammes stehen und Gott anschauen ohne Angst und wissen, Licht ist da, weil Gott selber da ist. Kein Bedarf für die Sonne, kein Bedarf für elektrisches Licht. Und in Zeiten von Energieknappheit würde ich mir wünschen, dass wir schon da wären, dass wir eben nicht Energie brauchen, sondern Gott selber wird da sein und wir werden vor Gottes Angesicht leben. Das war Gottes Wunsch von Anfang an. Das ist Gottes Ziel für die Zukunft. Und jetzt schlagt ihr eure Bibel ohne weiteres Suchen exakt in der Mitte auf. Exakt in der Mitte. Wenn ihr viele Kommentare drin habt, kann ich nicht für das Ergebnis garantieren. In meiner Bibel, zack, Mitte, Psalm 107. Das wird der Kerntext sein für den heutigen Sonntag. Und dann schauen wir uns an, was wir geleistet haben und was Gott geleistet hat angesichts unseres Leistens in dieser Welt. Psalm 107. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keine Wohnstatt. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Und er leitete sie auf rechtem Wege, dass sie zu einer Wohnstatt gelangten. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. So beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Die Toren leiden wegen ihres Weges, ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeiten. Ihre Seele verabscheut jede Speise und sie kommen bis an die Pforten des Todes. Dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettet er sie. Er sendet sein Wort und heilt sie und er errettet sie aus ihren Gruben. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und Opfer des Lobes opfern und mit Jubel erzählen seine Taten. Soweit ungefähr die erste Hälfte von Psalm 107. Und wir haben Gott gesehen in 1. Mose 1. Wir haben Gott gesehen in Offenbarung 22. Und wir sehen in diesem Psalm den Menschen in dem, wo er hingekommen ist, weil er sich gesagt hat, ich möchte frei sein. Ich brauche Freiheit. Wir haben dem Teufel das Ohr geliehen. Wir haben seinen Lügen geglaubt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wir Zweifel haben an seinem Wort, dass wir gedacht haben, tatsächlich, Gott will mir was vorenthalten. Ich will das Leben, ich will Gutes, ich will Spaß, ich will Freude. Da gibt es diesen einen Baum, den hat Gott mir verboten. Wir haben dem Satan das Ohr geliehen, der uns gesagt hat, Gott will dir etwas vorenthalten und du kannst sein wie Gott, greif zu. Und dieser Wunsch nach Freiheit und nach Leben und nach Freude hat uns in nichts anderes hineingeführt als das, was wir heute im Psalm 107 gelesen haben. Wir erleben hier Menschen, die sich in der Wüste verirrt haben. Ich komme gerade von einer Dienstreise zurück aus Afrika, aus Burkina Faso. Das liegt zur Hälfte in der Sahelzone, also schon in der Nähe der Sahara. Und ich kann mir vorstellen, wie extrem lebensbedrohlich das ist, sich in der Wüste zu verirren. Zu sagen, ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich wollte frei sein von diesem Gott. Wir haben es im Lebenszeugnis von Christian gehört, was mich sehr bewegt hat heute Morgen, weil es genau das ist, was der Mensch hinkriegt, wenn er sich von seinem Gott löst. Ich will die Freiheit und gerate auf einen Weg, der mich in die Irre führt, der mich in die Wüste führt und wo ich am Ende nur zwei Dinge noch empfinde, Hunger und Durst. Lebenshunger, Lebensdurst, wo es hier heißt, sie waren hungrig, sie waren durstig, sie waren am Verschmachten. Es schien alles sinnlos, alles umsonst, das Leben verloren, weil ich mich auf einem Weg ohne Gott begeben habe. Das schafft der Mensch in seinem Wunsch, in seiner Freiheit von Gott wegzukommen. Wir erleben hier eine Gruppe von Menschen, von denen es heißt, sie waren ohne Wohnung. Sie wussten nicht, wo sie hingehören und sie wussten nicht, wo sie hingehen sollten. Sie waren ohne Wohnstatt. Und wir alle sehnen uns danach zu wissen, wo gehöre ich hin. Vielleicht muss ich diese Wohnung für eine Zeit lang aufgeben, aber ich bin froh zu wissen, wenigstens wo es hingeht. Vielleicht Menschen, die vertrieben werden, die auf der Flucht sind, die aus Kriegsgebieten oder vor dem islamischen Terror fliehen müssen und wissen, das ist die größte Hoffnungslosigkeit. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Und vielleicht irgendwann erfahren, da und dort kann man hinfliehen, da gibt es einen Zufluchtsort. Und Haples haben das eben auch im Zeugnis gesagt. Wir wissen wenigstens, wo wir in Asunción unterkommen. Das tut gut, wenn man sich auf eine weite Reise macht über den, ja doch, der Atlantik, gell? Ja, sagen wir mal der Atlantik. Paraguay hat keine Küste, aber man fliegt natürlich dann rein nach Asunción. Ich weiß, wo ich unterkomme. Ich bin nicht ohne Wohnung. Der Mensch im Psalm 107 ist ohne Wohnstätte. Wir haben gesehen im zweiten Abschnitt, dass die Menschen dort, die sich von Gott frei machen wollten, das heißt ausdrücklich, weil sie seinem Wort widerspenstig waren, dass sie in Finsternis und Todesschatten hineingeraten sind, in ein Gefängnis mit eisernen Ketten gebunden, hinter Riegeln verschlossen, ohne die Chance, sich selber zu befreien. Das schafft der Mensch in seinem Wunsch nach Freiheit. Am Ende landet er im Gefängnis seiner Sehnsüchte, seiner unerfüllten Wünsche, seiner Hoffnung, irgendwie sich selbst zu retten. Er schafft es nicht. Es bleibt am Ende Finsternis und Todesschatten hinter eisernen Türen, mit eisernen Ketten gefesselt. Wir erleben im dritten Abschnitt Menschen, die schwer krank sind, die krank geworden sind, weil sie ihrem Schöpfer Gott davongelaufen sind, denen die Speise elend geworden ist. Und wie gerne essen wir alle. Also ich esse unglaublich gerne. Ich genieße Weihnachtsplätzchen, ich genieße Grillgut. Asado ist mir bis jetzt noch nicht angeboten worden. Jede Menge Tereré, aber noch kein Asado. Ich komme euch besuchen und dann will ich ein Asado. Ich will auch eine halbe Kuh essen. Es ist doch ein Zeichen von Leben, wenn wir ein Essen genießen können. Wenn ich nur ein bisschen Müsli oder Brot oder irgendwas sage, das schmeckt mir. Und diese Menschen im Psalm 107, da heißt es, ihnen war es so elend, dass sie nicht mal mehr das Essen genießen könnten. Das ist ein Zeichen von Krankheit, von nahem Tod. Wenn der Mensch sagt, bleib mir weg, ich will nicht, ich kann nicht, es schmeckt mir nicht, mir wird schlecht davon. Oder sogar der sterbende Mensch am Ende verweigert die Nahrung, weil er weiß, ich bin an der Grenze zur Ewigkeit, ich bin an der Grenze zum Tod. Ich möchte nichts mehr essen, bleib mir weg. Hat Gott uns laufen lassen? Hat er uns in diesem Zustand gelassen, verirrt in der Wüste? Hat er uns gelassen im Gefängnis, dass wir, Kant spricht von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir aber sind im selbstverschuldeten Gefängnis unserer Gottlosigkeit gelandet und im Elend einer schweren Krankheit, die uns höchstens am Ende den Tod beschert. Gott wollte nicht den Tod des Sünders. Wie beginnt dieser Psalm? Dieser Psalm beginnt mit den Worten, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Jeder Bibelkenner wird jetzt sagen, hey, Moment, Gerald, ganz langsam. Dieser Psalm ist zunächst mal für Israel geschrieben, das als Volk in die Gefangenschaft geführt wurde, die sich zerstreut haben, die zerstreut worden sind gegen ihren Willen unter alle Nationen. Und Gott wird sie sammeln von Norden und von Süden, von Osten und von Westen, dass sie als Volk wieder zusammen sind. Ja, das stimmt. Und trotzdem geht dieser Psalm so viel weiter, denn wenn wir von den Erlösten sprechen, dann dürfen wir wissen, Gott ist ein rettender Gott, der uns Erlösung anbietet. Und so viel mehr, als was wir vielleicht abstrakt als Erlösung so sagen, ja, ich bin erlöst, ich bin gerettet, was bedeutet es denn? Gott antwortet auf jedes dieser Details, die wir in den anschließenden Versen gelesen haben, 100% konkret durch die Gabe seines Sohnes Jesus Christus. Dadurch, dass er nicht nur als Erlöser sich irgendwo abstrakt präsentiert, sondern indem er uns, den Erlöser, in diese Welt schickt. Da heißt es, hungrig waren sie und durstig. Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird nie mehr hungern. Wir lesen auch in Offenbarung 22 von dem Wasser des Lebens. Kommt, nehmt, trinkt von diesem Wasser. Es wird euch Leben schenken. Jesus gibt der Frau am Jakobsbrunnen Lebenswasser und sagt, wenn du mich gebeten hättest, ich hätte dir Wasser gegeben und du wirst nie mehr durstig sein. Ja, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr hierher kommen muss. Jesus bietet dem Durstigen Lebenswasser an. Es heißt hier, sie sind ohne Wohnung. Jesus Christus hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und ich komme wieder, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sieht unsere Hoffnungslosigkeit und sagt, gebt nicht auf, selbst wenn ihr euch in der Welt verirrt habt, wenn ihr den Verlockungen der Welt nachgegeben habt und auf einem Weg seid, der euch in die Irre geführt habt, ohne Hoffnung, ohne Wohnung. Euer Lebenshunger nicht gestillt, euer Lebensdurst nicht gestillt. In mir findet ihr, was ihr braucht. Ihr seid auf einem Weg in der Wüste und wisst nicht, wie es weitergeht. Wir haben es heute Morgen schon gehört, Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du suchst einen Weg für dein Leben. Jesus Christus bietet dir nicht einen Weg. Jesus Christus ist der Weg. Er selber ist Gottes Antwort auf unser Verirrtsein in dieser Welt. Wir sehen die, die elend und krank sind und wir wissen, dass Jesus Heilung anbietet. Auch das haben wir im Gebet gehört und im Lied gesungen, dass der gute Hirte nicht nur uns trägt und versorgt und beschützt, sondern dass er auch Heilung schenkt. Von Jesus kommt Heilung für unsere verwundete Seele. Vielleicht heilt er uns nicht von jeder körperlichen Krankheit. Das wissen wir und das gehört zum Glaubensleben dazu, dass wir vieles nicht verstehen, wenn uns Krankheit und Schmerzen bedrücken, bedrohen, wenn wir sagen, Herr Gott, ich weiß nicht warum, aber dass wir geheilt werden von der Krankheit der Sünde, von Jesus, unserem Hirten, der uns versorgt, der uns heilt, der große Arzt, der für uns da ist. Und im Zentrum dieses Psalmabschnitts, den wir heute gelesen haben, heißt es, dass die, die im Gefängnis sitzen, in Fesseln von Eisen, hinter verschlossenen, verriegelten Türen, die in Elend, im Todesschatten und in der Finsternis sitzen, Freiheit finden sollen. Und das ist jetzt das, was uns heute Morgen beschäftigen soll, denn wir befinden uns im Advent. Wir haben eben von den vier Kerzen gesungen. Wir haben sie auch hier vorne vor dem Rednerpult. Wie sagt man? Kanzel. Kanzel war es, so genau. Vor der Kanzel. Und das ist auch genau das, was wir uns in diesen Tagen wahrscheinlich am meisten wünschen. Die Tage sind kurz. Ich habe das versucht, unseren afrikanischen Geschwistern in Burkina Faso zu vermitteln. In Deutschland geht die Sonne so, wenn sie aufgeht überhaupt, morgens um 9:30 auf und geht nachmittags um 3:30 wieder unter. Das ist für die eine Horrorvorstellung, weil um 6 Uhr morgens plopp, geht die Sonne an und abends um 6 plopp, geht sie wieder aus und das rund ums ganze Jahr. Die sagen, ihr armen Deutschen, und eure Erde ist bedeckt mit diesem weißen, ich habe mit einem Bibelübersetzer gesprochen, wie übersetzt ihr denn in der Sahelzone das Wort Schnee? Und er sagte, kaltes Mehl. Die Erde ist, die hören sich das an, sagen, ihr habt einen halben Meter hoch kaltes Mehl bei euch auf dem Boden liegen und dann geht die Sonne nicht auf. Ihr tut uns so leid, ihr armen Deutschen, ihr tut uns so leid. Aber tatsächlich, wenn wir in so einer Finsternis sind, haben wir keine größere Sehnsucht als Licht zu sehen. Und das soll das Zentrum sein von dem, was wir heute Morgen hören und von hier mitnehmen. Jesus selber möchte das Licht des Lebens sein. Er möchte das Licht des Lebens sein. Johannes beschreibt es ganz klar am Anfang seines Evangeliums, wo es heißt, dass, schauen wir kurz nach, Johannes 1, Moment, kommt sofort, Johannes 1, dort heißt es am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und das ist genau das, was wir eben in dem, was wir das Weihnachtsevangelium nennen. Ich habe jetzt mehrfach die letzten Tage das Johannesevangelium verschenkt, immer so beim Tanken und beim Einkaufen, immer gibt es ein Johannesevangelium. Ich sage, hier nehmen Sie was Weihnachtliches, Sie können ja mal die Weihnachtsgeschichte nachlesen. Und hinterher denke ich, Mist, die Weihnachtsgeschichte kommt im Johannesevangelium überhaupt nicht drin vor. Aber ich hoffe, dass Sie sie komplett durchlesen, sagen, irgendwann muss doch hier die Weihnachtsgeschichte kommen. Ist mein stilles Gebet. Nein, das Johannesevangelium stellt uns Jesus als das Licht der Welt vor. Aber das Lukasevangelium, da müsst ihr suchen, in Kapitel 1, ab Vers 77. Dort heißt es über den Johannes, dass er den Weg bereitet, Lukas 1, ab Vers 77, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. In der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und wir können die ganze Welt bereisen. Wir können gehen zu den sogenannten hochzivilisierten Völkern, sagen wir USA, irgendwo, wo so richtig, wo wir sagen, die fliegen zum Mond, die haben es so richtig drauf, zivilisatorisch. Bis zu dem, was wir die sogenannten Urvölker nennen, wenn wir vielleicht in die Dschungelgebiete gehen, am Amazonas oder im Kongo oder sonst, wo man sagt, ja, die jagen noch mit Pfeil und Bogen und dem Speer, die fliegen jetzt nicht zum Mond, aber die haben so ihr glückliches Urwaldleben. Ich durfte letzte Woche Buschratte essen, die auch mit Pfeil und Bogen gejagt wurde. Ich war nicht so glücklich, da hätte ich so eine halbe Kuh vorgezogen. Aber da gibt es halt Leute, die sagen, die sind so glücklich da in ihrem Urwald, lass die doch. Ja? Die haben es gar nicht so nötig. Finsternis und Todesschatten betrifft jeden. Im größten Reichtum, wie viele von den Superreichen bringen sich um? Stars, die Millionen verdient haben, die Millionen Follower haben, die Millionen bei ihren Konzerten sozusagen verdienen, bringen sich um, weil sie in ihrer Seele in Finsternis und Todesschatten bleiben. Und im Urwald, wo wir denken, ja, die haben es doch gut, die lassen wir einfach so, wie es ist, da kannst du, wenn du den Leuten zuhörst, spüren, von was für einer Angst, von was für einer Seele, von was für einer Dunkelheit die Seele erfüllt ist, weil sie ununterbrochen vom Aufwachen bis zum Hinlegen Angst vor Geistern haben, die sie bedrohen, die sie zufriedenstellen müssen, damit sie ihnen nichts Böses tun. Und wenn es ihnen selber gerade gut geht, dann gibt es wahrscheinlich einen Nachbarn, der versuchen wird, sie zu verfluchen, weil er ihnen das Gute nicht gönnt, was sie gerade in ihrem Leben erleben. Also wenn ich eine Hühnerzucht anfange und bin happy, weil ich ein bisschen was verdiene, dann gibt es wahrscheinlich einen Nachbarn, der mir das nicht gönnt, der sowohl die Hühner vergiftet, als auch den Zauberdoktor ruft, um mich zu verfluchen, weil es mir gerade besser geht. Angst, Angst, Angst bei den Menschen, die Gott nicht kennen, die vor ihrem Schöpfergott weggelaufen sind und die gesagt haben, wir kommen ohne diesen Gott zurecht. Finsternis und Todesschatten. Und da hinein, sagt Gott, ein großes Licht leuchtet, die Barmherzigkeit, die Liebe, die Güte Gottes, um Menschen aus dieser Finsternis und dem Todesschatten herauszuführen. Endlich erfüllt sich, was 750 Jahre vor Jesus Christus aufgeschrieben worden ist, einer der schönsten Texte des Alten Testaments, vertont von Händel in seinem Messias. Und es lohnt sich immer und immer wieder, Jesaja 9 zu lesen und zu sagen, so hat Gott die Dinge angekündigt, weil er uns gesehen hat in unserem Elend, in unserem Versagen, in unserer Gebundenheit, in unseren Verletzungen, in unseren Sünden. Gott möchte dort hinein leuchten. Und wenn wir diesen Text jetzt lesen, denkt auch an die Kriegsgebiete dieser Welt, die bis vor unsere Haustür gekommen sind, dass wir erkennen können, wo allein Hoffnung zu finden ist. Jesaja 9. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali. Sekunde, ich muss kurz die Brille ausziehen. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Und in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am Meere, das jenseits des Jordan ist, den Kreis der Nationen. Also Gott hat schon hier die Nationen im Blick, nicht nur sein Volk Israel. Wenn Gott Erlösung bringt, ja, Befreiung für sein Volk Israel, aber er hat gleichzeitig mit im Blick, dass auch die Nationen, die sogenannten Heidenvölker, auch wir hier in Europa zählten und zählen dazu. Gott hat immer auch die Nationen im Blick, wenn es um die Erlösung geht. Das Volk, das im Finstern wandelnd, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Du hast die Nation vermehrt, hast ihr groß gemacht, die Freude, sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in der Ernte, wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel und jedes Gewand in Blut gewälzt, sie werden zum Brand, ein Fraß des Feuers. Also was bedeutet schlicht, Krieg kommt zum Ende. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dieses tun. Das Volk, und jetzt noch einmal Vers 2, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Also genau das, was wir im Psalm 107 finden. Und der ist noch mal älter als das, was wir im Jesaja 9 lesen. Diese Verlorenheit, diese Finsternis, hier gespiegelt in Jesaja 9 und dann neu bei der Geburt von Jesus verkündet, das Volk, das im Finsteren wohnt, sieht ein großes Licht, weil Gott uns nicht in unserer Verlorenheit lassen wollte. Und jetzt wird's spannend. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Adventszeit in einer anderen Predigt schon mal dran gekommen ist, aber dass wir eben eine Aussage von Jesus haben, die uns sehr vertraut ist. Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. ich bin das Licht der Welt. Gleichzeitig haben wir seine Aussage in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Und ich sage, nee, Jesus, Moment, da muss ja wohl jetzt mal ein Irrtum vorliegen. Wenn du sagst, ich bin das Licht der Welt, so wie die Sonne heute so extrem wunderbar scheint und die Finsternis der Nacht vertrieben hat, ich bin das Licht der Welt. Na klar, Jesus ist die Sonne, die Lebenssonne, die Leben bringt. Und Jesus sagt, ihr seid, ihr da oben, ihr da oben und hier unten, ihr seid das Licht der Welt. Dann sage ich, Jesus, nee, warte mal, das kommt mir jetzt ein bisschen unverschämt vor. Jesus, das Licht der Welt, ihr seid, das ist eine Kerze, ja, falls man es von hinten nicht erkennen kann, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt zünd die mal an und halt die mal neben die Sonne. Da sage ich, nee, Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid das Licht der Welt. Ich bin doch so ein dermaßen kleine, also selbst wenn ich jetzt meine Lieblingstaschenlampe, auch wieder ja, aus Afrika, so, die nennt sich Photonenpumpe, finde ich ganz toll als Namen, aber ja, selbst wenn ich die anmache, das blendet jetzt niemand, ja. Ich sage, Jesus, ich bin vielleicht so eine Kerze, so ein ganz kleines Licht. Wenn ich mich sehr anstrenge und keine Sünde die Batterien blockiert, ja, oder so Unrat, dann kann ich vielleicht schon ein bisschen mehr Licht als eine Kerze, aber viel mehr ist es halt nicht, gell? Und Jesus sagt trotzdem, ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte, dass ihr in der Finsternis leuchtet. Jesaja, Matthäus 5 geht nämlich auf eine sehr interessante Art weiter und das möchte ich übertragen auf den Einsatz, der vor der Familie Haple liegt. Matthäus 5 geht noch, da geht der Satz noch einen Tick weiter. Matthäus 5 ab Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an, setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Und jetzt kommt's. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also hier verbindet er den Gedanken des Lichtseins mit dem, was wir tun. Wenn wir Werke der Liebe tun, indem wir zum Beispiel zu den Menschen in Paraguay hingehen, und sagen, da sind die Kinder zum Teil dermaßen benachteiligt aus diesen slumartigen Lebensverhältnissen, aus der Armut, total benachteiligt, ohne Zugang zu Bildung, ohne Lebensperspektive. Sie sollen die Liebe Gottes erfahren, indem ich hingehe und ihnen helfe, Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln, schulisch ausgebildet zu werden oder für die Ausbildung und dann zu sagen, Gott hat uns nicht vergessen. Diese Werke der Liebe, die den Vater verherrlichen, so können wir Licht sein. Und dazu muss man nicht unbedingt nach Paraguay gehen. Ihr dürft es gern alle machen, das steht euch frei. Kommt zu Jumico, informiert euch an unseren Ständen, geht nur zu Kinderwerk Lima und zu Coworkers. Motto, mit dem Beruf in die Mission. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht um das Große, das Augenfällige, vielleicht ins Ausland zu gehen als Missionar, so ein Superchrist, sondern hier, wo ihr seid als Gemeinde, jeder Einzelne, in die Nachbarschaft hinein. Da, wo ihr lebt, Nachbarschaft, Schule, Studium, Ausbildung, Arbeitsplatz, wo ihr euch einsetzt, ihr seid das Licht der Welt. Und an den guten Taten, die ihr tut, also vom Geist gewirkt, von Jesus durchdrungene Taten, wird der Vater verherrlicht werden. Ihr seid das Licht der Welt. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf dieses Treusein in dem, was Gott uns anvertraut hat. Und nicht zu sagen, boah, mit der Sonne, mit Jesus, da kann ich nicht konkurrieren. Er ist das Licht der Welt. Es ist unsere Aufgabe, als Licht zu leuchten. Und jetzt denkt mal zurück, kurz die Hand hoch. Letzter Gedanke für heute. Wer war beim Markus-Theater hier mit dabei? Zwei Abende, fantastische Aufführung. Es hat mich tief bewegt. Ich freue mich heute, einige der Schauspieler auch schon wieder entdeckt zu haben. Dankeschön. Denkt mal zurück an den Moment, wo Jesus stirbt. Schlagartig gingen alle Lichter aus. Joel, korrigier mich, aber so habe ich es zumindest in Erinnerung. Schlagartig gingen alle Lichter aus, weil dieses Dunkel über Golgatha dargestellt werden sollte. Und ich dachte, jetzt wird's spannend. Hier sitzen 200 Leute gleich in völliger Finsternis. War aber nicht so. Warum? Wer war hier und hat mit mir diesen Moment geteilt und gedacht, ach nee, mit der völligen Finsternis hat es jetzt aber auch nicht geklappt. Obwohl es natürlich abends spät war sozusagen. Wo? Nochmal? Perfekt, dankeschön. Wir saßen in völliger Finsternis, aber überall leuchteten die Notausgangleuchten. Und ich glaube, dass es unsere Aufgaben als Christ ist. Notausgang heißt, da ist Rettung. Wenn jetzt hier ein Feuer ausbricht, wenn hier was kaputt geht, irgendwas Bedrohliches passiert, da ist die Rettung. Flüchtet dahin, da ist die Rettung. Und mehr brauchen wir als Christen nicht zu sein, dass wir sagen, ja, diese Welt ist voller Finsternis, voller Unrat, voller Müll in den Medien, voller Bedrohung, voller Ängste, Krieg und Inflation und Teuerung, alles ist da. Es belastet uns. Aber als Christen dürfen wir sagen, wir sind nicht ohne Hoffnung, weil Gott sich uns zugewendet hat, weil er uns sein Licht gesandt hat. Und wenn es noch so dunkel ist, vielleicht sind wir einfach nur diese kleinen Lampen über den Türen, die sagen, flieh zu Jesus. Das ist die Rettung, die einzige, die wir haben, um aus der Finsternis ins Licht zu kommen. Und das wünsche ich euch als Gemeinde und jedem Einzelnen hier im Raum, egal ob jung oder alt, ein Zeugnis zu sein von unserem Glauben, Rettungsausgangsschild, Notausgangsschild zu sein, das leuchtet in der Finsternis, um zu zeigen, flieht zu Jesus. Mein Wunsch für euch als Familie, dass ihr sagt, ja, Taten der Liebe, wir dürfen Licht sein und Gott groß machen, verherrlichen mit unserem Leben, dort, wo der Herr euch hinsendet. Und dann eben auch dort genau dieses Licht sein, weil Gott selber uns sein Licht gesandt hat. Wir dürfen Gott die Ehre geben, dass er uns nicht gelassen hat. Wir hätten es verdient. Er wollte nicht unseren Tod. Gott hat uns sein Licht gesandt. Alle Ehre Jesus, unserem Retter. Und wir dürfen ihm um Kraft bitten für unseren Dienst, dass wir als Gemeinde, als Einzelne Gott die Ehre geben und Jesus bezeugen. Amen.